Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Sehr verehrte FreundInnen von Cobains Erben, liebe Cobains ErbInnen, neulich habe ich mit meiner Frau über den Titel unserer Show gesprochen, Cobains Erben, und habe gedacht, oder ich habe sogar gesagt, es ist nicht richtig glücklich gewählt. Ich glaube, ich bin schuld. Ich habe mir den irgendwann mal ausgedacht und du warst einverstanden.
So ist es.
Weil es doch irgendwie alles sehr so männlich ist.
Ne? Ich sag mal so, wenn es um Schuld geht, bin ich immer zufrieden, wenn du derjenige bist.
Ja, aber eigentlich müsste man ja sagen, Cobains ErbInnen.
Ja, stimmt. Aber will man so als Podcast heißen? Also ich meine nicht wegen den, weil die Genderform ja irgendwie ein bisschen komisch klingt, oder?
Die klingt schon ein bisschen komisch, ja.
Also ich meine, so das so zu sagen.
So als Brand, so als Marke ist es ungeschickt.
Ist unsexy irgendwie.
Aber weißt du, ich habe dann eine Zeit lang, das ist gerade alles so erst ein paar Tage habe ich gedacht, der Name Cobains Erben, nicht wirklich glücklich, nicht immer wirklich glücklich. Weil ich dachte so, zum Beispiel die Birgit Mattausch, die wir ja auch schon mal zu Besuch hatten, die hat gesagt, ach, ihr redet über Kunst? Ich dachte, ihr würdet über Musik reden.
Ja, genau, stimmt.
So, nein, wir sind ein Kunstpodcast, ne? Zum Beispiel.
Ja, die Assoziation. Oder, aber allerdings war das bei Hossa Talk ja auch so, dass die Leute dann denken könnten, wir reden über Schlager. Ja, und nichts könnte ferner sein.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
Also diese Assoziation, dass Leute denken, wir reden über Musik und dazu dann noch über Alternative Grunge, ja, aber auf der anderen Seite, wenn man irgendwie ein bisschen weiter denkt, dann und sich die Titel der Folgen dann irgendwie anguckt, dann kriegt man doch relativ schnell mit, dass das,
ja, das stimmt,
schon eine Engführung wäre.
Das stimmt. Und vor allen Dingen habe ich dann auch gemerkt, dass es eigentlich doch gar nicht so ungünstig ist, dass der so heißt, Cobains Erben, weil das von einem bestimmten Stilbewusstsein oder von so einer gewissen Art, Kunst und Ästhetik zu denken, passt es dann schon wieder ganz gut zu uns beiden zumindest.
Ja, genau. Also, genau.
Das ist schon unser Ding irgendwie, ne?
Das war ja auch der Grund, warum wir den Titel gewählt haben, weil wir gedacht haben, jetzt Kurt Cobain ist nicht der Prophet aller Kunst, aber es ist zumindest irgendwie eine Figur, mit der wir uns auf künstlerischer Ebene ganz gut irgendwie auch identifizieren können.
Ja, und wir leben halt im post-Cobainschen Zeitalter.
Ja.
Wir sind im Prinzip ja Post-Cobainer, könnte man sagen.
Wir sind Post-Cobainer. Oh yeah, ja, das ist gut.
Von daher, wir kommen da aus seinem Schatten auch nicht mehr raus. Ne? Das ist ja, hätte der ja auch nicht gedacht, dass er mal irgendwie so eine überlebensgroße Figur wird. Aber ist er schon irgendwie, oder zumindest steht er für eine bestimmte Art, sagen wir mal so. Ja, von daher, Cobains Erben, so zack.
Ja, ich meine, und jetzt stell dir vor, wir hätten unseren Podcast Elvis Erben genannt. Das wäre eine völlig andere Abteilung. Also,
das stimmt.
Auch wenn hier nicht unbedingt es um Musik gehen müsste,
das
wäre aber eine völlig andere Assoziation. Und ich finde, Cobains Erben, das,
Das ist ein sehr gutes Gedankenexperiment, was du da gerade machst, finde ich. Oder stell dir, was ja auch okay wäre, stell dir vor, wir würden Taylor Swift Erben heißen.
Genau.
Also man kann ja nichts gegen Taylor Swift sagen, aber das würde den Punkt nicht treffen, ne? Das würde nicht zu uns passen. Genau. Das stimmt schon.
Genau.
Mhm.
Ja. Von daher, finde ich.
Naja, ach, sind wir ganz zufrieden.
Ja, und wenn man dann in der Moderation immer mal die ErbInnen ins Boot holt, dann
kann man,
ist doch alles wunderschön und freuen wir uns. Ja. Ja, jetzt
sind wir drin. Entschuldigung, das war irgendwie auch mal wieder so eine reingestolperte. Jetzt fiel mir gerade ein, wie ich angefangen habe zu reden. Hatte ich eigentlich gar nicht vor. Ja.
War aber schön irgendwie. Gleich mal so ein Exkurs zum Einstieg, noch bevor man so richtig Hallo gesagt hat. Wie hat der Marco das neulich gesagt bei Hossa Talk? In den ersten 5 Minuten beim Vorgeplänkel eskaliert es total.
Jay, du hattest irgendwas, was du gerne loswerden wolltest.
Yep. Ich, bevor wir in unser wirklich schönes Thema, auf das ich mich jetzt schon richtig doll gefreut habe, einsteigen werden, möchte ich unseren Hörenden gerne den aktuellen Popcorn Culture Podcast empfehlen. Wie ihr wisst, ist das ein anderer Podcast, an dem ich noch beteiligt bin. Den mache ich mit Manu und mit Jana zusammen. Das ist, und das ist auch an dieser Stelle einfach mal kurz gesagt, seitdem wir zu dritt sind und dieses gemischte Team haben, sind das auch echt noch schönere Gespräche. Also die letzten drei, vier Podcasts, die wir aufgenommen haben, die waren wirklich so toll. Und im Aktuellen geht es um die gerade fertig gewordene erste Staffel von The Last of Us. Einem postapokalyptischen Drama, muss man eigentlich sagen. Weil es schon Sci-Fi und Zombie-artige Züge hat. Aber eigentlich der Schwerpunkt nicht darauf liegt, sondern mehr auf den dramatischen Dingen. Und es ist eine wundervolle Serie und der Podcast, den wir aufgenommen haben, ist, glaube ich, wirklich richtig toll. Also,
ach, wie cool.
Wenn ihr Bock habt, den euch anzuhören, Popcorn Culture, die aktuelle Folge The Last of Us.
Cool. Sollte man vorher The Last of Us kennen, bevor man das sich anschaut?
Es wäre definitiv besser, weil wir nicht ohne Spoiler auskommen. Das gebe ich gerne zu. Allerdings muss man ja sagen, die Serie bezieht sich ja auf ein Spiel. Also Gamer unter unseren Hörern werden die Story unter Umständen eh schon kennen, weil das ist ja ein sehr, sehr berühmtes Spiel, was Leute auch wirklich durchgespielt haben. Und die Serie hält sich sehr nah an das Spiel.
Interessant. Ja. Ist das gelungen? Also kannst
super.
Du so ganz kurz?
Ist voll gelungen.
Wir haben ja alle wirklich schlechte Erfahrungen gemacht mit Verfilmungen von Computerspielen. Ja.
Ganz genau.
In diesem Fall ist es ein positives Beispiel.
Definitiv. Also ich bin ja kein Zocker. Ich kann das nicht quasi als Zockender sagen, aber nach allem, was ich höre, überschlagen sich die Kritiken der Zocker und der Zocker und der ZockerInnen. Die sind alle sehr begeistert, aber aus der Außenperspektive, der es jetzt nur als jemand guckt, der nur die Serie guckt, ist eine wirklich großartige Serie, die auch ihre wirklich eigenen Wege geht, die total stimmig und intensiv ist. Also ich kann die Serie nur jedem empfehlen.
Ach, wie toll. Und
unseren Podcast natürlich dazu auch. Der nicht, wie gesagt, nicht spoilerfrei ist, aber das sagen wir auch am Anfang. Es lohnt sich trotzdem, ihn zu hören, glaube ich.
Ja, oh, das ist ja richtig schön. Jo. Ich habe auch eine ganz kleine Ansage zu machen an euch, liebe Cobains ErbInnen. Ihr würdet uns, diesem Podcast, sehr helfen, wenn ihr ihn abonnieren würdet. In welcher Podcast-App auch immer. Muss nicht iTunes sein. Kann auch Podcast Addict, wie heißt der? Podcast Addict oder keine Ahnung, wie die alle heißen. Die Podcatcher halt.
Genau, ich benutze wie heißt denn eigentlich meiner? Ich weiß das schon gar nicht mehr, ehrlich gesagt, weil ich da immer nur drauf drücke quasi.
Ja.
Wie heißt der eigentlich?
Ich habe jetzt ein Google Phone und ich benutze jetzt tatsächlich Google Podcast. Aber sonst habe ich noch den Podcast Addict hier, glaube ich, auf meinem Telefon.
Podcast Republic benutze ich.
Ah, du bist bei Podcast Republic. Ja.
Gibt
ja verschiedene.
Ja.
Mhm. Und manche sind ein bisschen kompliziert zu bedienen, finde ich. Manche sind ganz simpel. Aber jedenfalls, wenn ihr uns abonniert, helft ihr uns auch sozusagen noch leichter bemerkt zu werden. Wenn ihr das einfach mal tun möchtet, das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Aufwand. Das würde uns total freuen. Und wenn ihr schon dabei seid und mal Lust habt, eine Folge zu teilen auf Facebook, wo kann man eigentlich noch teilen? Auf Twitter könnte man noch teilen.
Ja.
Und sonst fällt mir schon nichts mehr ein. Instagram geht ja gar nicht.
Ja, also gut, da könnte man unsere. Nee, stimmt. Nee, das geht ja gar nicht. Ja,
nö.
Nicht
ihr
richtig.
Könntet die Episodenbilder von unserem Instagram-Kanal, könntet ihr in eurer Story posten, so, wenn ihr das möchtet. Das könnte uns auch ein bisschen helfen. Also wenn ihr uns da so ein bisschen mal ein bisschen Wind unter die Flügel, ein bisschen warmes Wasser unter unseren Po. Keine Ahnung, Dinge, die uns helfen. Ja, das wäre total schön.
Ach, das wäre herrlich.
Das wäre wirklich schön, ja.
Weil natürlich ist ja Cobains Erben ein Podcast, der irgendwie immer noch im Werden ist, sage ich mal. Und wir können jeden gebrauchen, der uns dabei unterstützt.
Ja, total. Und vor allen Dingen ebbt die Podcast-Welle gerade auch ein bisschen ab. Man muss es sagen. Also,
so ist es.
Podcasts
wachsen nicht. Nee, sag das mal nicht so laut, weil vielleicht hat sich das bei unseren Hörern noch nicht rumgesprochen. Nicht, dass die jetzt denken,
so, dann brauche ich das eh nicht mehr hören. Ja, Quatsch. Ich frag mich eh, was ich gerade hier mache. Nein. Ach so, es ist schon out. Ja, dann gehe ich
die
mal.
Die Leute, die uns jetzt hören, die sind ja uns schon total gewogen. Wir sind schon Bestandteil des normalen, alltäglichen Lebens geworden.
Die sind uns verfallen.
Ja. Genau. Wo wir gerade von Wind unter unseren Flügeln sprechen, fällt mir ein, kennst du eigentlich schon diesen ganz berühmten irischen Segen? Hab ich dir den jeweils zugesprochen?
Möge der Wind in deinem Rücken
Na, natürlich niemals dein eigener sein. Kennst du den oder was?
Ja, klar. Ja, das ist schön.
Das möchte ich euch allen zurufen an dieser Stelle. Möge der Wind in eurem Rücken niemals euer eigener sein.
Okay, jetzt.
Ja.
Ja, jetzt geht's los. Im Westen nichts Neues.
Ah, okay.
Goofy, vier Oscars. Für einen deutschen Film, das gab's noch nie. Ja.
Nee.
Und ich habe ja tatsächlich die Oscar-Nacht durchgeguckt.
Natürlich hast du das.
Ich habe die Oscar-Nacht durchgeguckt und ich habe mich wie ein kleines Kind gefreut, auch weil ich natürlich im Westen nichts Neues, einen tollen Film finde und mich schon über die Nominierungen sehr gefreut hatte. Und
die waren ja schon an sich sensationell. Ich meine, das waren 9 Nominierungen, glaube ich.
Ja, 9 oder 7, ich weiß es gar nicht mehr genau.
Also irgendwas in diesem Bereich, also viele.
Ja, und auf jeden Fall, also gleichzeitig auch als bester Film nominiert, was es auch nicht oft gibt, dass der fremdsprachige Film, also der für den besten internationalen Film nominiert ist, auch als bester, insgesamt als bester Film nominiert ist. Den hat er jetzt nicht bekommen, aber immerhin, also was heißt immerhin, bester internationaler Film, beste Kamera, beste Musik und bestes Szenenbild. Also das sind schon 3 wirklich große Sachen. Also klar, die Everything All at Once, Everything Everywhere All at Once.
So, genau.
Hat ja tatsächlich 7 Oscars abgestaubt und auch zu Recht. Es ist auch ein Hammerfilm, meines Erachtens tatsächlich wirklich, finde ich, fast der beste Film im letzten Jahr. Der originellste auf jeden Fall. Ja. Und da habe ich mich auch gefreut, natürlich. Und ich meine, der hat natürlich die ganzen großen Kategorien, bester Film, Regie, Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin, nee, nicht Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin, bester Supporting Actor, beste Supporting Actorin. Den besten Hauptdarsteller hat dann Brendan Fraser für The Whale bekommen.
Okay.
Ja, genau. Also, sorry, ich muss jetzt hier kurz meine Oscar-Nacht nochmal.
Das habe ich genauso von dir erwartet, auch sogar gehofft, weil ich habe sie nicht gesehen, mich auch gar nicht so super intensiv mit den Oscars beschäftigt, aber bisschen grumpigen Sprachnachricht am Tag danach habe ich schon gedacht, okay, der Jay, der hat sich das wirklich gegeben.
Ja, bis nachts um 5 oder so, glaube ich.
Irgendwie. Mega krass, ey. Hm. Wow. Ja, also, ja, du warst insgesamt mit den Oscars eigentlich irgendwie ganz happy.
Ja, wirklich sehr. Also hat mich's gefreut, dass Avatar The Way of the Water zwar auch nur wenige Nominierungen hatte und tatsächlich auch nur den bekommen hat, den er verdient hat, nämlich für die besten Special-Effekte. Ja. Ich meine, ist ja, muss man ja sagen, ist ja eine riesen Erfolgsgeschichte, dieser Film. Aber unverdient. Finde ich wirklich. Also ich meine, ich bin ja Cameron-Fan, aber ich finde jetzt hier hat er echt nichts abgeliefert, wo man echt, also bis auf die Optik, wo man sagen könnte, das ist wirklich es wert, der dritt erfolgreichste Film aller Zeiten zu sein. Es ist der erfolgreichste Film aller Zeiten. Ja.
Das ist irre.
Und,
Hast du eigentlich gelesen, dass die Projektoren in Japan kaputt gegangen sind, wenn die versucht haben, diesen Film zu projizieren?
Wirklich? Nee.
Ja, da sind stellenweise tatsächlich Filmprojektoren kaputt gegangen, weil das irgendwie ja, keine Ahnung, 48 Bilder pro Sekunde waren oder was und irgendwie die Anforderungen waren anscheinend für manche Geräte zu hoch.
Ja, geil.
Echt irre. Ja.
Nee, aber von daher, ich bin mit der mit dem Ausgang, ich bin nicht jedes Jahr zufrieden mit dem Ausgang der Oscarverleihung, aber dieses Mal wirklich zwei Filme, die es echt doll verdient haben, haben am meisten kassiert. Und einer davon ein Deutscher. Im Wahnsinn, nichts Neues. Also das ist schon.
Nochmal ganz kurz, bevor wir wirklich zum Thema kommen, wie muss ich mir das bildlich vorstellen, wenn Jay Friedrich sich die Oscar-Nacht reinzieht? Also du verschanzt dich da auf dem Sofa, schätze ich, vor eurem ziemlich großen Fernseher, den kenne ich ja aus eigener Anschauung. Der ist ja fast eine eigene Kinoleinwand, könnte man fast sagen. Und dann machst du es dir da schön gemütlich, ne?
Genau, ich sag mal so, eigentlich, also das war jetzt das erste Mal, dass ich seit langem mal wieder tatsächlich die Nacht durchgeguckt habe. In der Regel fange ich dann irgendwie so an und nach 2 Stunden oder so sage ich jetzt, oh, jetzt werde ich müde, jetzt gehe ich ins Bett und nehme den Rest auf. Und ich habe ja montags immer frei und gucke dann montags quasi morgens dann irgendwann weiter sozusagen.
Okay.
Lese da nichts, weil ich das dann natürlich auch alles am Stück haben will, so frisch. Und diesmal wurde ich nicht richtig müde und dachte, und mal gucken, wie geht's weiter und wer kommt jetzt und dann war es irgendwann so 3:30 und dann dachte ich, ja, jetzt kann ich auch fertig gucken.
Ja, boah, krass, ey. Musstest du lange warten, bis im Westen nichts Neues dann geehrt wurde? Wahrscheinlich immer wieder, ne? Die Kategorien gehen dann ja so durch und dann wird immer wieder der Film aufgerufen, so.
Genau, also ich glaube tatsächlich, ich weiß gar nicht, was die erste Kategorie war. Ich nehme an, Kamera. Ich glaube, die beste Kamera ist ja ein englischer Kameramann, James Friend. Denn ich weiß gar nicht, ich kann es nicht mehr genau sagen, in welcher Reihenfolge das dann irgendwie so war.
Aber der Film ploppte immer wieder auf.
Na, ich meine, klar, wenn du 7 Nominierungen hast, dann ploppst du ja auch an den Stellen auf, wo du quasi nicht gewinnst.
Genau.
Also das war schon völlig klar, dass das ein außerordentlich wichtiger Film im letzten Jahr gewesen ist und auch immer noch ist. Er ist jetzt seit der Oscar-Verleihung bei Netflix wieder auf Platz 2 gesprungen, habe ich gesehen. Aha. Also das hilft so einem Film natürlich total,
ist ja
logisch.
Ja, klar.
Ich meine, Netflix hat den ja produziert, war ja auch im Kino und eigentlich ärgere ich mich fast, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe, sondern wirklich nur bei Netflix, weil
ich habe im Radio gehört, dass es eigentlich sonst immer so gewesen ist, dass wenn Filme Oscars gewonnen haben, dass die dann nochmal in die Kinos geholt wurden.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das hier machen. Ich habe jetzt da noch nichts zu gelesen, würde mich aber wundern, wenn sie es nicht täten. Gut, könnte natürlich sein, dass Netflix sagt,
kommt doch lieber alle zu uns und guckt ihnen hier kommt ihr doch her. Ne? Also wenn ich Netflix wäre, würde ich sagen, eine gute Gelegenheit, eine Mitgliedschaft abzuschließen.
Ganz genau, die wollen natürlich Abonnenten gewinnen damit. Ja. Von daher, who knows, aber eigentlich wäre es wert, auf der großen Leinwand zu sehen, definitiv, weil da wirklich die Bilder schon sehr, sehr intensiv sind.
Es ist sehr bildgewaltig, ja. Wirklich, ja.
Goofy, jetzt habe ich irgendwie hier einen kleinen Oscar-Ritt gemacht.
Ja, das wollte ich auch so, ja.
Du hast ihn ja auch bei Netflix gesehen, ne?
Ich habe ihn gestern sogar das zweite Mal geguckt.
Ich habe ihn auch am Montag tatsächlich nach der Oscar-Verleihung nochmal mit meiner Tochter zusammen angeschaut.
Ja. Ja, eigentlich wollte ich dich erstmal ein bisschen schwärmen lassen, bevor ich Wasser in den Wein gieße.
Genau.
Weil ich hab ein ambivalentes Verhältnis zu diesem Film.
Schön, dann sind wir mal ein bisschen unterschiedlich.
Was Filmgeschmack angeht, sind ja wir doch manchmal ein bisschen unterschiedlich.
Genau.
Haben wir ja immer wieder mal gemerkt.
Genau.
Und das finde ich ganz interessant heute. Ich habe, als der Film herauskam, habe ich mir vorgenommen, den möchte ich gerne unbedingt sehen. Ich kenne die Version, weiß jetzt leider nicht genau, aus welchem Jahr die ist. Ich habe als ganz junger Jugendlicher, also als junger Teenager sogar, habe ich die Schwarz-Weiß-Version gesehen von Im Westen nichts Neues.
Aus dem Jahr 1930.
Das ist 1930?
Der Roman kam ja 28 oder 29 raus und wirklich 1930, also kurz darauf kam dann diese erste Verfilmung, die ja auch berühmt ist. Ich, ja. ehrlich gesagt, habe ich die noch nie gesehen gehabt. Und jetzt eine Woche vor der Oscar-Verleihung habe ich, und als ich auch wusste, wir wollen darüber sprechen, ja. habe ich gedacht, den muss ich mir jetzt noch mal angucken. Und das war auch ein wirklich.
Und das ist krass, weil ich habe den also Erlebnis. Wirklich das letzte Mal vor 40 Jahren gesehen. Also ja. Ich habe den seitdem nie wieder angeschaut. Der hat mich damals aber sehr beeindruckt, das weiß ich noch. Und als dann eben dieser Film angekündigt wurde, ich bin so Kriegsthema interessiert, muss ich sagen. Ich fand den Film 1917, das ist ja auch so ein erster Weltkriegsfilm, der diese von dem es heißt, es wäre ein einziger langer Shot. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber.
Nee, er tut so.
Also, er tut so, als ob.
Er tut so, als ob. Und
als gäbe es keinen Schnitt, ja.
Und macht das auch wirklich gut, wirklich großartig, aber es ist nicht in einem Schnitt gedreht. Nee. Das sieht man auch.
Aber den Film habe ich zum Beispiel auch gesehen, weil mich das einfach interessiert. Und als ich gelesen habe, im Westen nichts Neues wird verfilmt, habe ich gewusst, dass ich diesen Film gerne sehen möchte. Und dann habe ich aber gedacht, dann möchte ich vorher das Buch gelesen haben.
Ah, ja. Das habe ich nun nicht.
Ja, und das ist auch eins dieser Bücher, von denen ich mir immer gesagt habe, irgendwann komme ich nochmal dazu, das Buch zu lesen. Shame on me, dass ich das noch nie getan habe. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich dieses Buch lese. Das habe ich
und ich habe hier voll auf dich gesetzt, weil ich...
Ja, ich weiß, natürlich zu Recht. Aber ich wusste ja auch, du bist der Mann für das Gefilmte und dann mache ich das halt das geschriebene Wort. Das ist ja auch voll genau. Okay. Ich habe die Lektüre total genossen. Also es ist ein fürchterliches Buch natürlich, weil der Inhalt fürchterlich ist, so wie man diesen Film irgendwie genießen kann, obwohl es eine schreckliche Geschichte ist. Ja. Aber ich war begeistert, als ich das Buch gelesen habe, weil es sich so frisch liest. Ich meine, man kann sich manchmal kaum vorstellen, dass es von Ende der 1920er Jahre, es ist unglaublich frisch, prägnant, es ist fast ein bisschen im Stil der... Eigentlich ein bisschen im Stil der englischen Jugendbuchautoren, die das auch ganz toll konnten, so die Alten, eine prägnante Geschichte auf den Punkt, ohne Schnickschnack zu erzählen. Ne? Ja. Und das hat der Remarque auch hervorragend gemacht, finde ich. Ich weiß, dass der unter den Literaturwissenschaftlern nie besonders hoch angesehen war. Also ja, es war irgendwie wichtig, irgendwie auch moralisch und Antikrieg ist sowieso immer gut oder so. Aber was den literarischen Wert anging, wurde immer gesagt, na, das ist halt irgendwie mehr so eine Art Jugendbuch oder so. Ne? Ja. Nicht weiter der Rede wert. Und ich muss sagen, das halte ich für vollkommen Schwachsinn. Ich finde das ein richtig geil, literarisch gesehen richtig geiles Buch. Ja. Und das habe ich gelesen und habe gesagt, das war ja schon mal geil. Und dann habe ich den Film gesehen und habe gedacht, ja, der ist auch nicht schlecht. Und genau, was ich dazu bemängeln habe, da können wir ja nachher ein bisschen später drauf kommen. Und da bin ich auch gespannt, ob du mir überhaupt zustimmst oder ob du sagst, nö, weißt du, ich bin mega gespannt, was du so denkst. Ja.
Ja, aber es ist ganz spannend, also zumindest zu dem, was du gerade über die Sprache sagst, das erinnert mich nun tatsächlich auch an die erste Verfilmung aus den 30ern. Hm. Die ist ja sehr spröde, fast wie eine Dokumentation, würde ich sagen. Also die Kamera guckt quasi von außen auf diese Schicksale und fängt dann diese brutalen Kriegsbilder auch natürlich ein und du bist quasi mit dabei, wenn übers Schlachtfeld gelaufen wird, aber quasi so, wie wenn du eine Kamera halten würdest, so irgendwie. So wirkt das. Also dadurch sehr, sehr nah, aber das, was die Neuverfilmung natürlich anders macht, weil wir nun eben auch im Jahr 2023 sind, ist einfach mehr Nähe zu den Figuren zu entwickeln. Sie ist charakterbezogener, finde ich. Und das würde ich auch sagen, ist heute auch legitim. Das muss man heute machen, sonst geht man unter.
Ich könnte mir sogar vorstellen, die moderne Filmtechnik macht das überhaupt erst in dem Maß möglich, oder?
Vielleicht.
Also ich kann mir das nicht vorstellen in einem Film, der 40er, 50er, 60er Jahre, dass die Kamera so mitläuft über das Schlachtfeld zum Beispiel. Und dann fallen die rechts und links und einer keucht immer weiter. Diese unglaubliche Intensität durch diese Nähe. Ja. Weiß gar nicht, ob das filmtechnisch ohne weiteres möglich gewesen wäre vor so und so vielen Jahrzehnten.
Ja, und man muss natürlich auch dazu sagen, im Westen nichts Neues, die Verfilmung aus den 30er Jahren, das ist ja mitten im Sprung zum Tonfilm quasi. Also das ist einer der ersten Tonfilme überhaupt. Nicht der erste, aber einer der ersten. Und ich weiß, du siehst an manchen Szenen, dass die noch als Stummfilm geplant sind quasi.
Also ja.
Das ist ganz süß irgendwie so. Ja. Und dann aber muss man sagen, gerade diese Kriegsszenen sind dann schon sehr, nicht nur Bild, sondern durchaus eben auch tongewaltig für so einen alten Film. Also das geht einem schon echt auch unter die Haut, aber eben anders. Also mehr so, wie wenn du direkt beim Schlachtfeld stehst und eben durch die Kamera guckst. Also
ja.
So.
Ja. Eine gewisse Distanz ist noch
ja,
da. So.
Ja, aber es ist eben, wie soll ich sagen? Nee, Distanz finde ich das falsche Wort. Also du stehst mitten auf dem Schlachtfeld und guckst durch die Kamera. So.
Ja.
Jetzt bei der Neuverfilmung läufst du übers Schlachtfeld. Also bist du quasi Teil des Geschehens irgendwie. Und das ist natürlich, hat nochmal eine andere Art von Intensität. So.
Ja, klar. Also ja. Ich hab ja über einen Film meine Magisterarbeit geschrieben, weißt du ja noch? Ja. Sieben, ne?
Genau.
Seven. Und ich habe mich da ganz viel mit der sogenannten ästhetischen Distanz beschäftigt. Das heißt, dass du einer Sache beiwohnst und sie betrachtest, aber du verlässt deine Rolle als Beobachter nicht, ne?
Genau.
Und was die neue Filmtechnologie ja, glaube ich, immer wieder versucht, ist dieses Phänomen der Immersion, dass du also wie im Computerspiel oder vielleicht sogar am liebsten wie im Virtual Reality Headset irgendwie das Gefühl hast, du bist voll drinne. Also das ist ja irgendwie so ein bisschen, dieses immersive Erlebnis ist ja so ein bisschen so auch in der Unterhaltungsindustrie irgendwie so das Ziel, ne? Je näher dran, desto geiler. Ja. So irgendwie Westworld ist zum Beispiel eine Geschichte der Immersion, könnte man sagen. Ne? Du bist in einer Geschichte, du weißt, dass du in einer Geschichte bist, aber du bist gleichzeitig vollkommen real dabei. Und das ist, das, wenn du so die beiden Filme beschreibst, so aus vollkommen unterschiedlichen Generationen, dann könnte ich mir vorstellen, bei dem alten Film ist die ästhetische Distanz immer noch größer.
Ja.
Man betrachtet es immer noch wie durch die Kamera, so gesagt.
Ja.
Der neue Film versucht dich wirklich in den Schlamm, der zwischen den Gräben in die Bombentrichter reinzuholen, sozusagen.
Ja, und er bringt dir dadurch, dass du diesen Personen näher kommst.
Ja.
Also du hast auch manche Dialoge sind quasi gleich oder zumindest ähnlich. Und da denke ich auch, die sind wahrscheinlich wirklich direkt aus dem Buch in beiden Versionen. Und trotzdem ist es halt, wie man das heutzutage macht, dass eine Figur dir nahe kommt. Ist das einfach dichter, als das in dieser Verfilmung aus den 30er Jahren ist. Ich kann das gar nicht so genau sagen, weil natürlich hast du ja auch in den 30er Jahren schon Dramen oder, keine Ahnung, Hardboiled-Detective-Geschichten, wo du sozusagen einer Figur auf eine Art und Weise nahe gekommen bist.
Ja.
Aber und ich glaube, die 30er-Jahre-Verfilmung macht das ganz bewusst so, dass sie dich quasi an den Rand des Kriegsgeschehens stellt, zwar auch auf die Charaktere gucken lässt, aber eben aber nicht so durch ihre Augen gucken lässt. Mehr um dir das Geschehen nahe zu bringen, nicht das Schicksal der Charaktere.
Ich
so
habe auch den Verdacht, dass man früher vielleicht noch stärker vor gewissen Dingen zurückgeschreckt ist, wie zum Beispiel die Charaktere hässlich erscheinen zu lassen. Ich finde das so interessant zum Beispiel. Also das hat jetzt nichts mit Hässlichkeit zu tun, aber es ist total stark, finde ich, im Westen nichts Neues zu gucken und wirklich die Originalsprache zu hören und die Nuancen, die sprachlichen Nuancen zu erkennen, wie zum Beispiel Dialekte.
Ja.
Das finde ich ein Hammer. Das fand ich ein totales Hammererlebnis beim Schauen dieses Films. Die sprechen Schwäbisch, die sprechen Westfälisch, du hast Berliner Dialekt. Der Paul kommt aus Norddeutschland, das hört man stellenweise.
Ja.
Das heißt, die gesprochene die gesprochene Sprache erzählt nochmal eine zusätzliche Geschichte, eine zusätzliche Background-Story irgendwie zu den Charakteren. Du weißt also, das ist der Kat zum Beispiel, der Kaczynski, das ist ein ganz einfacher Typ, ein Handwerker, der noch nicht mal lesen kann, irgendwo aus dem Westfälischen. Und du hörst es, wie er spricht. Ne?
Ja.
Das finde ich ein Hammer. Und das hat man in früheren Verfilmungen so natürlich nicht gemacht.
Nee.
Die haben dann irgendwie doch auch Bühnendeutsch gesprochen oder keine Ahnung. Gut, wenn es deutsche Filme waren oder...
Genau. Die Verfilmung aus den 30er Jahren ist ja eine amerikanische Verfilmung.
Das ist
eine amerikanische,
da ist es dann halt synchronisiert. Ne?
Genau, das ist dann synchronisiert, was dann eh nochmal anders ist.
Genau.
Die aber Nazis das haben den Film ja verboten, wollte ich nur gerade sagen.
Ja, klar, logisch, die haben ja auch das Buch verbrannt.
Genau.
Genau. Aber das sind so Nuancen, die, also ich habe ja, also du hast gesagt, die neue Verfilmung versucht den Charakteren so nah wie möglich zu kommen. Und das kann man da zum Beispiel sehen. Oder wie der Paul im Laufe des Krieges sich verändert von einem völlig enthusiasmierten jungen Kerl, der sich freut, endlich in den Krieg zu ziehen, bis zu einem alten Kriegsveteran mit gelben Zähnen, Ringen unter den Augen, einem aschfahlen Gesicht, der einfach nur noch abgefuckt aussieht, so abgefuckt, wie es halt nur irgendwie geht. Ne?
Ja.
Und alle eigentlich. Ich habe mal auf die Zähne geachtet, alle. Also ob du im französischen Graben bist oder im deutschen, alle haben gelbe, kaputte Zähne, weil ist ja logisch. Ne? Wie willst du dich im Schlamm pflegen?
Ja.
Und das sieht man halt.
Ja.
Das finde ich schon auch ein Hammer. Also wie die da in den Nuancen, in den Details versuchen, dem wirklich nachzugehen und rausstellen wollen, wie verändert sich ein Mensch in so einer krassen Stresssituation. Ne?
Und ich meine, zumindest im Film sind das ja, keine Ahnung, 2 Jahre oder so. Ne?
Ja.
1,5 Jahre.
Stimmt, ja.
Und das ist schon denkbar. Also, ne, das ist jetzt irgendwie, das ist ja eben nicht, wie die jungen Leute da irgendwie denken, als sie in den Krieg ziehen und aufgepeitscht von ihrem Lehrer oder Rektor oder was das auch immer ist. Ja, und ich meine, so die Szene, wenn sie dann zum ersten Mal an der MG stehen und sich angucken, unsere ersten Franzosen.
Ja.
So, ne, jetzt killen wir den ersten Feind, so, ne? Und,
genau.
Und du hast noch die Begeisterung und dann fliegen plötzlich die Bomben um sie. Und schon in diesem Augenblick ist denen mit einem Mal klar, dass es alles doch irgendwie anders als man gedacht hatte. Und dann so mitzukriegen, wie die dann so verfallen, das macht der Film schon sehr, sehr gut. Im Making-of habe ich gelesen, ich weiß nicht mehr genau, ob die Zahl stimmt, aber ich meine, die Maskenbildnerin sagte, dass sie 40 verschiedene Stadien von Schlamm hergestellt hat.
Wow.
Also die im Gesicht, auf den Kleidungen quasi, also 40 verschiedene Stadien von Schlamm.
Unglaublich.
Die man irgendwie abbilden, also wo sie gedacht hat, also um verschiedene Szenen plausibel zu machen, hat sie wirklich Forschung betrieben, um eben 40 verschiedene Abstufungen zu finden, sozusagen.
Wow.
Ja.
Krass, ey.
Also ich meine, es waren 40, vielleicht waren es auch nur 20, ich weiß es nicht mehr, aber es war auf jeden Fall viel, also wirklich viel, wo du denkst irgendwie, ja, das gibt's doch gar nicht. Und sie selber sagte, sie hätte nicht gedacht, dass es so viele Abstufungen beim Thema Schlamm geben kann. Überhaupt.
Ja.
So.
Ja. Ja, das ist interessant. Jetzt gibt es ja schon eine Debatte in den deutschen Medien. Ist das jetzt wirklich ein guter Film oder nicht? Ich habe mehrere Artikel gesehen, die ich meistens nicht gelesen habe, weil die dann doch leider hinter einer Bezahlschranke waren. Weil da konnten sie sich dann doch so sicher sein, dass die meisten Leute das dann doch lesen wollen. Aber es gab viele schlechte Kritiken. Im Spiegel habe ich gesehen, war eine, dann in irgendeiner Berliner Zeitung hat sich jemand echauffiert über den ganz miesen Film. Und was ich zumindest so in den Anfangstexten und so rauslesen konnte, war, dass sie etwas bemängelt haben, wovon wir gerade gesagt haben, dass genau das Gegenteil passiert ist. Sie haben nämlich gesagt, die Charaktere wären flach gewesen. Und ja. Wäre diesen Charakteren eigentlich nicht wirklich nahe gekommen. Hast du das anders empfunden?
Ja, also wie gesagt, wenn ich jetzt das vergleiche mit der 30er-Jahre-Verfilmung, dort kommst du diesen Charakteren fast gar nicht nahe. Ha. Also du guckst denen immer nur zu.
Ja.
Und ich, wie gesagt, ich halte das, ich glaube, das ist eine bewusste Setzung. Also der Regisseur von dem 30er-Jahre-Film wollte das so. Quasi, ja. um Krieg eben darzustellen als ein Stück, ja, also quasi so wie Schafe, weißt du, eine Schafherde, austauschbar werden die niedergemetzelt und selbst die, mit denen du irgendwie verbunden bist, weil das die Charaktere sind, die den Film tragen, auch die sind austauschbar.
Ja.
So. Und ich finde, im Grunde macht die Neuverfilmung das auch zu unserer Zeit, wo du sozusagen den Charakteren näher kommen musst, weil du es sonst nicht verkaufen kannst, weil wir einfach eine andere Sehgewohnheit haben, eine andere narrative Gewohnheit. Also wir müssen den Menschen, deren Film wir sehen, näher kommen. Aber ich würde sagen, das ist zumindest im Geist, also zum Roman kann ich es ja nicht sagen, aber es ist im Geist der ersten Verfilmung. Also da haben die recht, aber ich würde sagen, it's a feature, not a bug.
Das ist interessant, das ist wirklich ein interessanter Gedanke. Denn ich frage mich gerade, was jetzt wirklich Nähe bedeutet. Ne? Nähe im Sinne von nahe herangehen und genau dir ins Gesicht schauen. Also dir zusehen, wie du leidest zum Beispiel. Oder Nähe im Sinne von empfundener Nähe, weil ich dich gut kenne, weil ich weiß, was dich ausmacht, wer deine Familie ist, was du empfindest, wenn du an deine Heimatstadt denkst oder irgendwie sowas. Ne?
Genau, und ich meinte zweite Nähe, also das Zweite, was du beschrieben hast, das ist ja das, wo wir heute sagen, wow, wir gucken eine Serie und uns wächst der Protagonist oder die Protagonistin ans Herz, weil wir auch irgendwie die dann kennen und Backgeschichte kennen und irgendwie wissen, warum die Person dann so handelt, wie sie handelt und ihre Dilemmen mitkriegen und so. Ne? Das ist so diese empfundene Nähe. Mhm. Ich finde, im Westen nichts Neues, sowohl in der alten als auch in der neuen Verfilmung bringt halt eher diese erste Nähe. Er kommt dem Geschehen ganz nahe. Mhm. Aber du erfährst eigentlich nicht wahnsinnig viel über die Figuren. Und die Figuren sind, wie auf dem Schlachtfeld eben, doch ziemlich austauschbar.
Das ist hochinteressant, weil ich habe gestern überlegt, okay, was weiß ich über Paul nach dem Anschauen dieses Filmes? Nichts.
Nee.
Wenn ich das Buch lese, weiß ich total viel von ihm.
Ah ja.
Ich lerne seine Mutter kennen. Ich begleite ihn auf dem Heimaturlaub. Ich bin dabei, wie er von Leuten zum Bier eingeladen wird, weil sie glauben, er ist voll der Kriegsheld. Und er selber möchte immer nur kotzen, ihn dann erzählen, wie es wirklich ist. Dann merkt er, dass sie ihm nicht zuhören und dann hält er einfach die Klappe. Und dann wünscht er sich einfach nur noch wieder zurück an die Front, obwohl es da fürchterlich ist, aber da sind seine Kameraden. Und all das kann man von ihm erfahren halt, ne? Das ist oder auch was Paul natürlich, weil das ja der Roman kann, innerer Monolog, ne? Was Paul denkt, wenn er im Schützengraben sitzt und gerade nichts passiert.
Genau.
Oder so. Diese Geschichten halt, ne?
Genau.
Das heißt, wenn ich das Buch lese, weiß ich verdammt viel über Paul und fühle mich ihm tatsächlich irgendwie auch nah, weil ich seine inneren Gedanken kenne. Wenn ich den Film schaue, betrachte ich einen Paul von außen, von dem ich eigentlich nichts weiß, außer dass er gerade die Katastrophe seines Lebens erleidet, wie seine ganze Generation gerade eigentlich. Ne?
Ja. Ich meine, ich finde, du erfährst dann mal, also es gibt ja dann auch diese ruhigeren Szenen, wenn er mit dem Kaczynski auf dem Donnerbalken sitzt und ihm den Brief vorliest und so. Da kriegst du ja dann schon ein bisschen mehr das Gefühl für die Person, die da sitzt.
Das stimmt. Oder der, wie heißt der noch gleich, Tjade, oder wie heißt der Offizier werden will, weil er nicht wieder zurück will nach Norddeutschland zum Torf stechen. So, ne?
Ja, ja, genau.
Da
genau.
Kriegt man auch ein bisschen Background-Story, das stimmt.
Ja, ja, genau. Also es gibt dann schon diese Szenen und trotzdem ist es relativ wenig.
Ja.
Also zum Beispiel auch in der ersten Verfilmung, da gibt es den Heimaturlaub. Den die Neuverfilmung ja ausspart.
Ja.
Das gibt es in der ersten Verfilmung. Und trotzdem würde ich sagen, guckst du dem auch dort, der läuft da ja so ein bisschen schlafwandlerisch durch die Gegend und kommt dann auch zu seinem Lehrer, der quasi gerade der neuen Klasse die gleiche Ansprache hält, wie er ihn gehalten hat. Und der Lehrer versucht ihn dann sozusagen als Kriegshelden zu stilisieren und du merkst, der kann den überhaupt nicht, also der weiß nicht, was er da sagen soll und scheitert sozusagen, der Held zu sein, den sie alle von in ihm sehen wollen,
ja.
So dass sie ihn dann rausschmeißen.
Ja.
So, und das ist auch stark, auch charakterzeichnungsmäßig stark. Und trotzdem guckst du ihm mehr zu. Also so, ne?
Ja, ich verstehe. Ja.
Also von daher, hätte ich so das Gefühl, die Neuverfilmung versucht schon, zumindest der Erstverfilmung, ein Stück weit treu zu sein und es trotzdem moderner zu machen. Also ich habe jetzt das nicht vermisst, sondern wie gesagt eher als eine Stärke gesehen, dass diese Kriegsaustauschbarkeit, die einfach jeder Soldat hat, dass du die selbst bei den Menschen, die du begleitest, bei Schritt und Tritt, du die spürst.
Ja.
So, also ich fand das gerade zum Thema Antikriegsfilm.
Genau.
Sehr, sehr stark.
Ja.
Weil das einfach diese. Du bist halt Kanonenfutter.
Sonst nichts. Ja, genau.
Du bist Kanonenfutter. Und ne, wie die am Anfang sagen, ihr sollt 6 Wochen überleben, dann ist okay. So.
Genau.
als sie ankommen.
Ja, genau. Also, das ist ja ein Dilemma, in dem jeder Kriegsfilm steht. Ne? Du zeigst die Gewalt, die da herrscht, auch die Sinnlosigkeit des Krieges. Also ich glaube, die Sinnlosigkeit ist vor allen Dingen das Thema von der neuen Fassung von Im Westen nichts Neues. Ne? Diese Sinnlosigkeit wird dann ja auf die Spitze getrieben durch diesen letzten Befehl zum Angriff von diesem kaputten General da, der einfach nicht verlieren will, weil alle seine Vorfahren auch immer gewonnen haben. Und dann werden alle nochmal ins Feuer geschickt und sterben dann da. Und da stirbt dann natürlich auch der Paul in einem Gefecht, das überhaupt gar nicht mehr stattfinden müsste, weil in 15 Minuten sowieso der Waffenstillstand ausgerufen wird.
Ja.
Und das ist natürlich sozusagen der Gipfel des Ganzen. Ne? Guckt euch an, wie sinnlos das ist. Aber ich habe jetzt auch eine Kritik gelesen von jemandem, der schrieb, aber wenn ich mir das immer wieder zu Gemüte führen muss, dieses ganze Geschlachte und Gemetzel und das auch noch in unglaublich starker Ästhetik, ist das nicht total kontraproduktiv? Ist es dann wirklich so, dass ich dann irgendwann sage, ja, Mensch, verdammt, Krieg ist aber auch schrecklich? Oder sage ich nicht viel mehr, das ist aber auch verdammt geil dargestellt, also wie die das gemacht haben mit den ganzen Geschichten und so. Wie ist denn deine Haltung dazu?
Also ehrlich gesagt, ja natürlich, wenn ich mich jetzt, wenn das Szenen aus irgendeinem Actionfilm wären, würde ich irgendwie sagen, boah, knallt gut und puff und peng und boah, das ist ganz schön nah und so, wow, toll gefilmt, so. Aber dadurch, dass es, also ich meine, du einfach in diesen Wahnsinn hineingestellt wirst und ich meine, nun ist es ja nun so, dass das konnten die Macher ja nicht ahnen, dass im Jahr, wo der Film dann rauskommen wird, in Europa ein Krieg losgeht.
Ja,
so,
das stimmt.
Das war ja nicht, das stand ja auf keinem Zettel.
Ja.
Und du quasi im Fernsehen die Bilder aus Mariupol oder wo auch immer die verfallenen Häuser und die Bombenkrater gerade im Fernsehen gesehen hast und dann siehst du gehst du in diesen Film rein und die Bomben schlagen neben dir ein und es ist alles voller Schlamm und so die nackte Gewalt, die Krieg hat, da bist du plötzlich mittendrin.
Ja.
Also ich habe dann, ja, so als Filmfreund kann ich schon dann mich zurücklehnen und sagen, boah, das ist verdammt gut gemacht. So.
Aha.
Und gleichzeitig ist das, finde ich, so intensiv, und auch so intensiv furchtbar und so intensiv sinnlos, dass, also dass ich kam da irgendwie keinen Augenblick dazu, Gefühle zu entwickeln wie bei einem Action-Baller-Film.
Ja.
Weißt du, wo du vielleicht ähnliche Bilder siehst, aber wo du nicht die Intensität hast oder wo du dann irgendeinen Bösewicht hast, der dir, wo dir gesagt wird, ja, und jetzt kriegt er eine drauf, genau.
So, ja, ne? ja.
So, das sind ja die Gefühle, die bei dir geregt werden. Irgendjemand wird dir gezeigt als jemand, der ganz böse ist und der hat es dann aber auch verdient, dass der Actionheld kommt und alles niedermetzelt. So, ne? Und dieses Gefühl hast du hier halt, finde ich, in keinem Augenblick. Weil egal ob Franzose oder Deutscher, das sind Kinder, die aufeinander losgehen und du willst nur die Augen zumachen und denken, das kann doch nicht wahr sein. Warum stellt sich keiner hin und sagt, mal ganz kurz, können wir mal kurz drüber reden, mal kurz einen Stuhlkreis machen? Das ist doch nicht so sinnvoll, was wir hier tun. Irgendwie so, ne? Der Pädagoge in einem denkt irgendwie, auf die Idee müsste doch mal irgendwer kommen.
Ja.
Aber natürlich kommt auf so eine Idee im Kriegsfall niemand. Ist ja logisch, weil da geht es ums nackte Überleben. So, und also ich würde der Kritik, also ich fand das sehr stark und in dem Sinne ist es auch ein würdiger Antikriegsfilm, weil er das in keinem Augenblick in irgendeiner Form verherrlicht oder zu einem Augen- und Ohrenschmaus macht, finde ich.
An dieser Stelle würde sich das anbieten, dass ich mal eine Szene aus dem Buch vorlese.
Oh ja.
Vielleicht könnte man mal die Sprache, die literarische Sprache mit der Filmsprache vergleichen. Vielleicht fällt uns da irgendwas auf.
Ja, Bombe.
Ich habe mal eine Stelle rausgesucht. ja, Bombe.
Unpassend. Oder passend, wie man
das
will.
Das passt ganz gut zu den Dingen, die wir bisher auch so gesagt haben. Der Paul erzählt, also als Ich-Erzähler.
Müssen wir eigentlich noch irgendwas zum Inhalt erzählen? Das haben wir jetzt irgendwie gar nicht gemacht.
Das haben wir irgendwie einfach vorausgesetzt. Ne?
Das haben wir irgendwie vorausgesetzt. Ne?
Ja gut, vielleicht könnten wir das doch mal zumindest mal kurz rekapitulieren, aber eigentlich ist die Geschichte ja wahnsinnig schnell erzählt.
Super schnell. Komm, Govi, mach mal.
Okay, es ist die Geschichte vor allen Dingen von einem jungen Mann, aber zusammen mit seiner Freundesklicke, die eben im spielt das alles im Jahr? Nee, 16 werden die eingezogen, ne?
Glaube ich. Nee, 17.
17.
Anfang 17 und es endet dann eben Ende 18.
Ja. Die dann sich also von der Kriegsbegeisterung, der allgemeinen Kriegsbegeisterung in Deutschland anstecken lassen, die ja wirklich tatsächlich vorhanden war. Und voller Freude in den Krieg gezogen sind und dann irgendwann in den Schützengräben ankommen und da den Schrecken des Ersten Weltkrieges erleben, wo es immer nur um wenige hundert Meter vor und zurück geht und eigentlich nichts weiter passiert, als dass sich die Männer, die da sind, gegenseitig abknallen oder mit Bomben zerfetzen und dann ein bisschen Landgewinn machen und wieder zurück müssen. Wir begleiten diese Freunde über die ganze Zeit. Der Paul hält am allerlängsten durch von allen. Die anderen sterben natürlich alle irgendwann und er dann schließlich auch. Und wir beobachten sie, wie sie sich verändern. Und das erzählt vor allen Dingen der Film. Das ist im Prinzip das, was der Film sagt. Es wird noch eine andere Story eingezogen, die es im Buch überhaupt gar nicht gibt. Das ist nämlich die Mission der Verhandler, die dann also versuchen, im Auftrag des Deutschen Reiches einen Friedensvertrag auszuhandeln mit den Franzosen, gegen die sie kämpfen. Und wir lernen auch noch einen General kennen, von dem eben schon die Rede war, der also im Krieg seine Lebensbestimmung sieht und einfach nicht verlieren kann und möchte. Und dann nochmal zu einem letzten großen Angriff bläst. Und das alles sehen wir. Im Buch kann man sogar noch ein bisschen mehr eben darüber herausfinden, wer der Paul ist, warum er in den Krieg zieht, was dann während des Krieges mit ihm passiert, mit seiner ganzen Vorstellung von der Welt und der Frage, was machen wir hier eigentlich? Was ist eigentlich der Mensch in diesem allen und so weiter? Da ist also noch ein bisschen mehr Story. Aber das ist im Prinzip alles.
Das ist im Grunde die ganze Geschichte, ne?
Ja.
Ja.
Und das ist durchaus packend. Und wie ich jetzt sagen würde, im Buch noch packender als im Film. Ich sag mal, im Film ist es gewaltiger. Es ist irgendwann wird mal von einer Feuerwalze gesprochen im Film. Also die Feuerwalze ist, es wird eine bestimmte Ebene platt gemacht durch die Artillerie und dann rücken die Infanteristen vor und dann wird die nächste Ebene platt gemacht und dann rücken die wieder weiter vor und das ist die Feuerwalze. Das erklärt ein gestandener Soldat den Neuankömmling in ihrem kleinen Bunker da, wo sie da dem Donnergrollen zuhören und sagt, das ist die Feuerwalze, die gerade passiert. Der ganze Film ist eigentlich fast wie so eine Feuerwalze. Man wird eigentlich geradezu plattgewalzt davon, finde ich. Ne? Ja, ist tierisch. Genau, und das ist irgendwie die Stärke des Films, diese Gewalt. Also auch die Bilder sind gewalttätig, könnte man gewaltvoll. Und die Stärke des Buches ist, da noch eine gewisse Subtilität einzuführen, finde ich, die ganz anrührend irgendwie auch ist. Ich kann ja mal was vorlesen, aber und das ist dann ganz interessant, glaube ich, die Sprache, die Remarque gewählt hat. Obschon wir notwendig Verstärkung brauchen, erzählt jetzt der Paul, haben wir fast mehr Arbeit mit den Rekruten, als dass sie uns nützen. Sie sind hilflos in diesem schweren Angriffsgebiet und fallen wie die Fliegen. Der Stellungskampf von heute erfordert Kenntnisse und Erfahrungen. Man muss Verständnis für das Gelände haben. Man muss die Geschosse, ihre Geräusche und Wirkungen im Ohr haben. Man muss vorausbestimmen können, wo sie einhauen, wie sie streuen und wie man sich schützt. Dieser junge Ersatz weiß natürlich von alledem noch fast gar nichts. Er wird aufgerieben, weil er kaum ein Schrapnell von einer Granate unterscheiden kann. Die Leute werden weggemäht, weil sie angstvoll auf das Heulen der ungefährlichen, großen, weit hinten einhauenden Kohlenkästen lauschen und das pfeifende, leise Surren der flach zerspritzenden kleinen Biester überhören. Wie die Schafe drängen sie sich zusammen, anstatt auseinanderzulaufen. Und selbst die Verwundeten werden noch wie Hasen von den Fliegern abgeknallt. Die blassen Steckrübengesichter, die armselig gekrallten Hände, die jammervolle Tapferkeit dieser armen Hunde, die trotzdem vorgehen und angreifen, dieser braven armen Hunde, die so verschüchtert sind, dass sie nicht laut zu schreien wagen und mit zerrissenen Brüsten und Bäuchen und Armen und Beinen leise nach ihrer Mutter wimmern und gleich aufhören, wenn man sie ansieht. Ihre toten, flaumigen, spitzen Gesichter haben die entsetzliche Ausdruckslosigkeit gestorbener Kinder. Es sitzt einem in der Kehle, wenn man sie ansieht, wie sie aufspringen und laufen und fallen. Man möchte sie verprügeln, weil sie so dumm sind und sie auf die Arme nehmen und wegbringen von hier, wo sie nichts zu suchen haben. Sie tragen ihre grauen Röcke und Hosen und Stiefel, aber den meisten ist die Uniform zu weit, sie schlottert um die Glieder, die Schultern sind zu schmal, die Körper sind zu gering. Es gab keine Uniformen, die für dieses Kindermaß eingerichtet waren. Auf einen alten Mann fallen 5 bis 10 Rekruten. Ein überraschender Gasangriff raft viele weg. Sie sind nicht dazu gelangt, zu ahnen, was ihrer wartete. Einen Unterstand voll finden wir mit blauen Köpfen und schwarzen Lippen. In einem Trichter haben sie die Masken zu früh losgemacht. Sie wussten nicht, dass sich das Gas auf dem Grunde am längsten hält. Als die andere ohne Masken oben sahen, rissen sie auch ab und schluckten noch genug, um sich die Lungen zu verbrennen. Ihr Zustand ist hoffnungslos. Sie würgen sich mit Blutstürzen und Erstickungsanfällen zu Tode. Das ist ganz schön krass, oder?
Ja, total krass. Also, ja, das ist sehr und auch ganz schön dicht erzählt. Also ich stimme dir zu. Ich finde die Sprache, ehrlich gesagt, fantastisch. Ich finde, der Film macht das mit seinen Bildern, setzt er das um.
Ja.
Aber ich finde tatsächlich auch, das nur zu hören, ist fast intensiver. Also,
ja, also ich glaube, was beide wirklich versuchen, ist, einen fast dokumentarischen Stil zu wählen. Was der Autor, der Remarque, nicht macht und was ich ihm total hoch anrechne, ist, dass er versucht, irgendwie sowas Literarisches zu schreiben.
Ja,
irgendwie so eine schöne Sprache oder sowas Kunstvolles oder so. Ne? Der haut dir diese Sätze so um die Ohren, dass dir schlecht wird. Und das macht der Film im Prinzip ja eigentlich auch mit seinen Bildern.
Genau. Und dir soll ja auch schlecht werden.
Ja.
Das ist ja die ganze Idee,
genau.
Dir zu sagen, wie beschissen Krieg ist.
Ja, genau. Genau. Das ist eigentlich ganz interessant, ne? Das ist ja ein politisches Kunstwerk, könnte man sagen.
Ja.
Also ja. Buch und Film wollen ja was. Wir haben ja hier bei Kubenz Erben oft darüber gerätselt, ob Kunstwerke was wollen dürfen oder nicht. Ne? Ja. Und in diesem Fall ist da gar keine Frage.
Genau.
Ja, die wollen beide was. Und ich finde aber, die Mittel, die sie einsetzen, sind schon unglaublich kunstvoll dann wiederum. Also
ich finde, sie machen halt keine Propaganda für eine Seite oder für das Thema Frieden oder so, sondern es ist in seiner Rauheit und Nacktheit, wie dich die Sprache oder die Bilder in den Krieg stellen. Ja, da musst du nicht noch moralisch sinnieren, ob das gut oder schlimm ist.
Ja.
Sondern dass du steckst mittendrin und spürst, wie furchtbar es ist. Also von daher, ich finde, das ist dann auf seine Art aber auch sehr kunstvoll, eben weil es nicht propagandistisch gemacht wird.
Das stimmt, das finde ich auch. Was ich am Film bemäkelt habe, schon beim ersten Gucken, für mich hatte der tatsächlich gewisse Längen. Ich habe manchmal gedacht, oh, das ist mir jetzt einfach zu lang. So, ne? Und nach zwei Stunden.
Bei was?
Ja.
Bei was Längen?
Zum Beispiel finde ich die Sterbeszene lang von Paul. Ich würde gerne mal die Sterbeszene aus dem Buch vorlesen. Das ist sind die letzten zwei Absätze des Buches.
Ja.
Er fiel im Oktober 1918. An einem Tage, der so ruhig und still war an der ganzen Front, dass der Heeresbericht sich nur auf den Satz beschränkte, im Westen sei nichts Neues zu melden. Er war vornüber gesunken und lag wie schlafend an der Erde. Als man ihn umdrehte, sah man, dass er sich nicht lange gequält haben konnte. Sein Gesicht hatte einen so gefassten Ausdruck, als wäre er beinahe zufrieden damit, dass es so gekommen war. Und das war's.
Und so endet das Buch?
Und so endet das Buch.
Ja, wow.
Und
stark.
Der Film nimmt das ja auf, denn der ganz junge Rekrut, der mit der schlotternden Uniform,
genau,
der sieht ihn dann ja liegen. Und die Kamera hält ja enorm lange auf das Gesicht von dem Schauspieler. Ich habe immer geguckt, zuckt das, hat der so ein Augenlid zucken oder was?
Ja.
Nichts. Also wirklich, du hast das Gefühl. Ich habe mich gefragt, ob die eine Puppe von ihm hergestellt haben. Der sieht wirklich aus wie eine Leiche. Da bleibt ja die Kamera ganz, ganz lang auf dem Gesicht. Und im Prinzip, das nimmt ja das Buchende auf. Ne? Er liegt da wirklich auch, als würde er schlafen.
Ja, genau.
Sieht ein bisschen so aus. Aber die Szene, wie er stirbt, ist natürlich im Film lang.
Ja.
Und er stirbt auch lang. Also er stößt in den Graben, er kämpft gegen den Franzosen. Der stößt ihn in diesen Unterstand, dann stehen sie einander gegenüber.
Ja.
Wird der Franzose die Waffe zücken, er hält sich schon auf ihn gerichtet, dadurch stößt ihn ein Bajonett von hinten. Und Paul muss.
Er taumelt, er keucht,
dreht sich und so. Und ich denke, ja, wann stirbt er denn endlich?
Übrigens ist das in der 30er-Jahre-Verfilmung, die ist dann wesentlich näher am Buch. Das ist quasi auch wie nebenbei, beiläufig. Also hier wird ja, was du vorgelesen hast, da wird ja nicht erzählt, wie er fällt,
sondern
wie man ihn findet.
Wie man ihn findet.
In der 30er-Jahre-Verfilmung siehst du, wie er fällt, aber das ist eine Sache von 30 Sekunden. Und dann ist der Film fertig.
Und
also ähnlich wie im Buch.
Und da habe ich die Frage an dich, ist das dann für dich als Zuschauer, also befriedigend ist ja jetzt ja irgendwie ein bescheuertes Wort in dem Zusammenhang, aber hast du das Gefühl als Zuschauer des Films, ja, das ist stimmig, ja, jetzt ist er tot, oder?
Ja, schon, weil die Neuverfilmung macht ja diesen anderen Move, nämlich, dass sie sozusagen diesen letzten sinnlosen Kampf eine Viertelstunde vor dem Waffenstillstand inszeniert. Und und quasi Paul als der Letzte von denen, die wir begleitet haben, du quasi in diesem letzten, also wirklich komplett sinnlosen Kampf, der ja wirklich, der nicht sein müsste, der wirklich absolut Banane ist, sozusagen, also noch bananiger als alle Kriegstaten vorher.
Ja.
Und da finde ich es dann stimmig, dass du sozusagen mit dem du jetzt ja irgendwie hier fast 2,5 Stunden verbracht hast und die Wirren und Grausamkeiten des Krieges erlebt hast, naja, dass du da sozusagen mit hineingenommen bist in dieses sinnlose Sterben. Und das dann, also ich finde das schon, wie du das vorgelesen hast, sehr, sehr stark, auch auf seine Weise.
Ja.
Wie gesagt, in der 30er-Jahre-Verfilmung, die machen es ähnlich, wobei ich diese Geschichte jetzt aus dem Buch auch stärker finde als in der 30er-Jahre-Verfilmung. Aber ich war eigentlich, ich habe irgendwie, also mir wurde die Sinnlosigkeit so bewusst.
Ja.
Und das soll sie ja sein, das ist ja klar. Das ist ja dafür gemacht, dass du sozusagen in der letzten Minute, der fällt ja in der letzten Minute
quasi. Richtig, stimmt.
Also ne, der Paul Bäumer fällt in der allerletzten Minute.
Es ist jetzt sogar noch so, dass der Franzose sich umdreht, der guckt dann also auf die Uhr und sagt, oh, der Krieg ist vorbei. Ne?
Ja.
Und dann guckt er auf den sterbenden Paul und dann hört man ihn quasi denken, ja, helfe ich dem Typen jetzt oder nicht? Ja, nö, jetzt ist auch egal. Ne?
Ja,
und dann geht er raus.
Genau.
Das ist schon, Ich habe mich gefragt, ob der Film es sich nicht leisten kann, eine kürzere Todesszene zu drehen. Ich hatte so das Gefühl, so, wir haben jetzt hier die ganze Tschechei irgendwie in die Luft gejagt und 40 Sorten Matsch gebaut und da können wir jetzt nicht hier einfach mit so einer 30-Sekunden-Show so vorbeikommen. Das muss ich hier schon noch ein bisschen, so ganz böse hatte ich die Ahnung, also vielleicht.
Ja, so kann man das zynisch sehen.
Ja.
Für mich war es stimmig.
Okay.
Weil ich irgendwie eben, also ich meine, also es ist schon offensichtlich, dass der Film an dieser Stelle fünffach die Sinnlosigkeit unterstreichen will.
Ja.
Und da könnte man sagen, muss das sein.
Ich habe es eigentlich schon verstanden. So.
Ja, genau. Ja. Also eigentlich hat man das schon verstanden.
Ja.
Und trotzdem fand ich es im Gesamten stimmig. Also mich hat das jetzt nicht gestört.
Das hätte ich möglicherweise auch so empfunden, wenn ich das Buch nicht gelesen hätte. Das kann echt sein. Ja.
Ja.
Und dann noch eine andere Frage, die ich an dich habe als Zuschauer, weil für mich als Romanleser waren ja diese Figur des Generals und die Abkommandierung, die Verhandler, das ist ja alles eine neue Sache, die der Film neu einführt. Fandst du es sinnvoll beim Schauen des Films?
Ich fand das sinnvoll,
ja. Ich muss sagen, ich war vor allen Dingen von diesem General genervt.
Ja gut, der ist natürlich auch sozusagen die Drecksau irgendwie.
Aber mochte auch nicht, wie der gespielt wurde. Ich hatte irgendwie nie das Gefühl, ich habe den General nicht abgenommen, wenn ich ehrlich bin.
Nee. Na gut, der verkörpert halt dieses deutsche Männer sterben stolz Ding irgendwie. Ja,
gut. Hast du keine Probleme? Also du kannst den nehmen? So
nee, wie ich meine, der gibt ja noch am ehesten so dieses so den Willen, ne? Also den Bösewicht sozusagen, den du ja irgendwie brauchst oder an dem du dich abarbeitest als Zuschauer,
ja.
Ne? Also auf den du deinen Zorn projizieren kannst und der schickt dann die auch in diesen letzten sinnlosesten aller Kämpfe.
Ey, das ist interessant, ne? Dass du das sagst, Jay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Es gibt sonst niemanden, auf den man wütend sein könnte.
Genau.
Das stimmt, das habe ich bisher noch nicht realisiert. Das ist der einzige Charakter, auf den man wütend sein kann.
Ganz genau, das ist die Figur, auf die du wütend sein kannst.
Ah.
Und ich war ganz dankbar.
Dass es wenigstens einen gibt, ne?
Ja, dass es einen gibt, auf den du deinen Zorn über diese Sinnlosigkeit projizieren kannst.
Ja.
Also mal so ganz platt, das, ich weiß nicht, das ist vielleicht ein bisschen. Naja, es ist nicht das tiefsinnigste Vorgehen, aber es wird so meinem emotionalen, wurde meinem emotionalen Bedürfnis, jemandem die Schuld zu geben, kam das sehr entgegen. Und das hatte in dieser ganzen Sinnlosigkeit auch was Entlastendes.
Ja, weißt du, was ich meine? Das finde ich filmanalytisch gerade total schlau, was du sagst, weil das würde mich interessieren, ob das nicht vielleicht tatsächlich der Hintergedanke der Filmleute gewesen ist, gibt dem Bösen ein Gesicht. Ich frage mich aber, ob die Message nicht stärker gewesen wäre, wenn das Böse kein Gesicht hätte.
Das kann man, finde ich, mit Fug und Recht fragen.
Ja.
Und wie gesagt, das Buch macht es nicht und die ursprüngliche Verfilmung macht es auch nicht.
Es gibt eine Figur im Buch, auf die man wirklich wütend wird. Das ist der Ausbilder.
Ah ja, der kommt auch in der ersten Verfilmung vor. Wobei dort ist der mehr eine tragische Witzfigur irgendwie.
Der hat auch was Tragikomisches im Buch, aber man wird auch wirklich zornig auf ihn, weil er sie erst schikaniert bis aufs Blut in der Kaserne, noch in Sicherheit. Und dann geht der Krieg ja so schlecht, dass er auch eingezogen wird. Auf einmal ist der Ausbilder bei den mittlerweile kriegserfahrenen damaligen Rekruten. Und da ist er der Neuling und die wissen, wie das ist, unter Feuer zu stehen. Und dann lassen die ihn das halt ganz hart spüren. Ne? Und da würde ich sagen, da ist er derjenige, auf den man so wütend ist, der diese Kriegstreiberei und das Ganze irgendwie so vorantreibt.
Ist zumindest im gewissen Sinne eine ähnliche Figuranlage.
Könnte man sagen, ja, das stimmt. Ja.
In dem General hast du halt natürlich tatsächlich noch einen tatsächlich Schuldigen, weil diese letzte Schlacht hätte nicht sein müssen. Der Krieg war aus, das Ende war angezählt.
Ja.
Man hätte nicht eine halbe Stunde vorher noch mal zum Marsch blasen müssen.
Genau. Ich habe, glaube ich, den General als too much empfunden. Mhm. Ich hatte als Zuschauer irgendwie das Gefühl, Leute, ich habe eure Message gehört, ich habe sie kapiert. Ich brauche diese Figur nicht. Aber es ist mir nicht in den Sinn gekommen, dass das Böse ja aber kein Gesicht hätte, wenn es diesen General nicht gäbe. Tatsächlich, das ist für mich gerade nochmal eine neue Erkenntnis, die ich total spannend finde.
Und jetzt nochmal zu Daniel Brühl. Ne? Der spielt ja Matthias Erzberger, den es ja tatsächlich gab.
Erzberger hat es wirklich gegeben, okay.
Diesen katholischen Sozialdemokraten, der da diese Verhandlungen geführt hat. Ich sag's mal so ganz platt, ich weiß über den Ersten Weltkrieg tatsächlich relativ wenig.
Ja.
Ich habe dann mit meiner Tochter auch nochmal diskutiert und gesprochen nach dem Film und war ganz überrascht, wie viel die aus der Schule wusste, wie der angefangen hat und wer da nun mit wem paktiert hat und so weiter. Und ich wusste das alles gar nicht, sozusagen, muss ich wirklich zugeben. Bei uns ging es im Geschichtsunterricht immer bei, keine Ahnung, 33 los, ungefähr, würde ich sagen. Ne? Erster Weltkrieg habe ich nicht in Erinnerung, dass das überhaupt mal behandelt wurde in meinem Geschichtsunterricht. Und von daher, ich war da sehr dankbar, ehrlich gesagt, weil das war für mich ein bisschen Geschichtsunterricht.
Okay.
Hier mitzukriegen, wie sich jemand, was er eben tatsächlich realistisch ist, der sozusagen auf politischer Seite die Sinnlosigkeit dieses Krieges erkennt und sich nun dafür stark macht, dass es zu einem Ende kommt. Und das war ja nun mit ganz viel, die Schmach von Versailles und so, das wissen wir ja, das hat sich ja dann noch lange bis ins Dritte Reich hineingezogen, sozusagen, dass dieser verhandelte Frieden ja für eine ganz schlechte Idee gehalten wurde und so weiter. Aber dass hier jemand ein Gesicht bekommen hat, und ich finde auch Daniel Brühl spielt den wirklich, wirklich überzeugend.
Das finde ich auch. Und
du merkst, wie er um diese Kinder ringt.
Ja.
Ne, jede Minute, die wir hier weiter verhandeln, stirbt ein junger Mann.
Ja.
So, oder so ähnlich sagt das.
Ja, genau.
Und ich fand das sehr stimmig, sozusagen dann auch noch mal rauszuzoomen auf die andere Seite dieses Krieges, auf die politische Seite eben. Von daher hat mich das nicht gestört, sondern ich hier würde ich wieder sagen, it's a feature, not a bug. Aber ich kann schon verstehen, dass man sagt, naja, aber wer der, also ich meine, das geht ja quasi aus der Hölle des Krieges dann irgendwie kurz raus und nimmt so eine nimmt so eine Vogelperspektive ein.
Genau, richtig, genau.
Macht das nicht die Hölle des Krieges wieder unwirklicher? Und das kann man so sagen, aber mich hat das nicht...
Nee, das würde ich tatsächlich auch nicht sagen, dass es das macht, sondern im Gegenteil, das verdeutlicht eher, dass politische Entscheidungen Menschenleben kosten unter Umständen. Und dass es eben nicht nur irgendwie so am grünen Tisch irgendwas ist, was letztlich keine Konsequenzen hat, sondern das finde ich ganz überzeugend, dass der Film diese Verbindung herstellt und manchmal die Schlacht im Matsch zeigt und dann wieder, wo das herkommt, also welche Entscheidungsträger letztlich dafür verantwortlich sind. Das finde ich schon ziemlich stark.
Und die dann dort Croissants frühstücken.
Ja. Und sich darüber beschweren, dass die von gestern sind.
Genau.
Nicht von heute. Ja.
Ja, genau. Genau. Ja. Genau. Ja.
Es ist ein Film, der vielleicht tatsächlich ein bisschen die Geister spaltet. Also er tut es, das ist klar, also wenn man die deutschen Zeitungen liest. Ich habe gestern einen Bericht, ein Pro und Contra, irgendwo, ich weiß nicht mehr, in welcher Zeitung das war. Und da hat der Pro-Autor, also Pro-Film, hat gesagt, das sei jetzt doch auch wieder ein deutscher Fetisch. Da ist mein Film so erfolgreich und die Deutschen haben nichts Besseres zu tun, als zu erzählen, wie scheiße der deutsche Film ist. Das kann irgendwie auch nicht das Wahre sein, ne? Fand ich auch ganz gut. Also ich persönlich will meine Kritik nicht als Fetischisiererei verstanden wissen. Ich freue mich eigentlich total. Ich freue mich, dass der Film so erfolgreich ist. Ich hatte halt als Zuschauer hier und da meine Mühe, aber das liegt, glaube ich, an meiner Sehgewohnheit und was ich mag und was ich nicht mag. Ja.
Naja, und zumal nun auch mit einem wirklich wichtigen Film, mit einem wichtigen Thema so erfolgreich.
Das stimmt.
Also jetzt nicht irgendein Halligalli-Ding, was ja auch schön wäre, wenn da mal ein deutscher Film irgendwie so erfolgreich wäre. Aber immerhin geht es in diesem Film um was. Und der spricht nun in unsere Zeit wie halt unfassbar absurd direkt. Also da finde ich dann irgendwie, da denke ich dann wieder, ja, okay, ist dann so die Deutschen, also auch hier drückt sich ja sozusagen die deutsche Ernsthaftigkeit
schon ein bisschen
aus,
dass
die mit so einem Film dann so erfolgreich sind.
Müsste man, drängt sich geradezu auf, der Gedanke, oder?
Aber ich finde, gut, da können wir doch auch mal dazu stehen und irgendwie sagen, ja, genau, und die Verfilmung aus den 30er Jahren ist die Mutter aller Kriegsfilme, Antikriegsfilme, so kann man sagen, wie der Roman ja auch als die Mutter aller Antikriegsromane gilt.
Ja.
Und ich finde, hier macht die Neuverfilmung einfach einen fantastischen Job, das ins Jahr 2023 zu holen.
Ja.
Also,
und eigentlich ist es auch geil, weißt du, dass das ein deutscher Roman ist und jetzt ist ein deutscher Film, der damit so erfolgreich irgendwie ist es auch schön.
Ja,
muss ich sagen.
Genau.
Vielleicht noch so ein bisschen abschließend. Also, die Oscars waren für Kamera, für Musik, für Bühnenbild und wofür noch?
Und der beste internationale Film.
Bester internationale Film, genau. Ich habe beim zweiten Mal erst so richtig auf die Musik geachtet, weil meistens tue ich das überhaupt gar nicht beim Gucken. Die ist wirklich bemerkenswert.
Die ist bemerkenswert, ne?
Ja.
Aber auch weil sie, die hat ja irgendwie was sehr puristisches, ne?
Ja, und sie ist manchmal bewusst, es gibt so ein Kriegsmotiv irgendwie, was immer wieder auftaucht. Was ich wirklich sehr gelungen fand, war, wie die jungen, euphorisierten Soldaten ihre Marschlieder singen und lachend durch die Heide marschieren sozusagen. Und ganz überhaupt nicht dazu passend legt er dieses Kriegsmotiv darüber, um eben, das ist ja wirklich ein Kommentar, das ist ja keine Untermalung, sondern das ist ja ein narratologischer Move eigentlich. Da sagt die Musik, Leutchen, ihr marschiert geradewegs auf den Tod zu, ihr wisst es nur noch nicht, ne? Und du weißt es dann eben auch als Zuschauer, weil die Musik dir das sagt, das fand ich schon wirklich bemerkenswert. Und dann fand ich eben auch wirklich die Art der Musik interessant. Manchmal nimmt die fast schon so industrielle Geräusche auf. Das sind manchmal fast mehr so Geräusche als wirklich Musik. Oder manchmal gibt es diese Szenen, wo nur so ein Snare-Schlag ist, ne? Wie auf so eine Marschtrommel, so Peng. Ja. Und dann passiert gar nichts und dann wieder Peng. Und dann dam, dekete, dam, dann kommt so ein Rhythmus auf einmal, der so ein bisschen militärisch anmutet. Und also der Einfluss der Musik ist bemerkenswert. Das finde ich schon.
Ja. Ja. Ja, und ich habe jetzt beim zweiten Mal, wo ich ja dann auch die Oscar-Verleihung, also wo ich wusste, der hat den Oscar bekommen, habe ich dann nochmal extra auf die Musik geachtet, ja, und habe so gedacht, naja, in einem anderen Setting glaube ich nicht, dass ich die Musik so toll gefunden hätte. Ja. Also im Sinne von, oh, was ein Wahnsinns-Soundtrack, ja, das ist ja Beethoven 2022, so. Nee, so ist das nicht. Der ist so intensiv und so gut, weil er unfassbar, also mit den Bildern verschmilzt.
Total, die Musik stellt sich wirklich in den Dienst des Filmes. Das,
total.
Ja, das ist eine weitere Erzählebene, könnte man fast sagen. Das ist, wie gesagt, ich achte oft gar nicht so sehr auf die Musik. Aber das, ich habe jetzt keinen Film im Kopf, wo mir das auch schon mal so begegnet wäre. Gibt es bestimmt. Irgendwelche Nerds, die jetzt zuhören, ja, schreibt es in die Kommentare, falls ihr das wisst.
Genau.
Aber dass die Musik einen wirklich eine weitere Ebene der Erzählung ist, habe ich noch nicht so bewusst wahrgenommen. Also das finde ich wirklich, ja, bemerkenswert.
Ja, ja, also ich finde auch, also der hat den Oscar deswegen verdient, nicht weil die einzelnen Stücke so unfassbar sind, sondern weil das so unfassbar in diesen Film passt und sich da so rein,
ja,
reinklingt in irgendeiner Weise. Und die, genau, wie du sagst, nochmal eine zusätzliche Erzählebene mitliefert, die aber immer korrespondiert.
Ja.
Ne? Ja. Das ist kein Untertitel, der eine andere Geschichte erzählt, genau, sondern die, wie das halt ein guter Score machen muss.
Ja.
Ne?
Genau.
Ja. Also das ist schon toll. Also.
Jo.
Jo.
Ja, irgendwelche letzten Worte?
Ja gut, meine letzten Worte wären natürlich, falls ihr im Westen nichts Neues noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr das unbedingt tun. Also ich meine, wir haben hier natürlich jetzt auch gespoilert, aber ich finde ehrlich gesagt,
da gibt es nicht viel zu spoilern. Also.
Ist das wie bei Titanic.
Ja.
Also ich meine,
du weißt, dass das Schiff untergeht.
Also. Man weiß, dass das Schiff untergeht und man weiß, dass, ja, dass die Geschichte auf den Abgrund zu rollt,
ja,
sozusagen hier auch. Also von daher, ich denke, der Film wirkt, auch wenn man weiß, was passiert, sehr.
Total.
Also schaut ihn euch, ja, an.
Und ich kann wirklich das Buch empfehlen. Es ist ein Roman vom Ende der 1920er Jahre, aber ehrlich gesagt, du merkst es nicht. Manchmal taucht da hier und da ein Wort auf, wo du denkst, huch, ach ja, stimmt, das hat man früher so gesagt, ne, das kommt vor.
Ja, vorhin, ne, obgleich oder irgendwie sowas, ja, kam da.
Das,
ne,
kommt so, manchmal, das so, vor, dass der Film, ja, dass der Stil ganz leicht altertümlich wirkt, auch wenn dann Umgangssprache geschrieben wird, dann denkst du, ach so, ja, stimmt, so hat mein Opa früher geredet, als er noch jung war oder so, ne. Aber ansonsten ist die Erzählung so dicht und so schnell und so prägnant auf den Punkt. Es ist kein Lesevergnügen, das würde ich so nicht sagen, aber es ist eine verdammt befriedigende Lektüre. Also es lohnt sich, das Buch zu lesen. Echt.
Ja.
Ja.
Ja, ja, genau. Und ich gerade in unserer Zeit umso mehr.
Ja.
Also,
ja, das stimmt. Ja.
Gerade in unserer Zeit umso mehr. Jo. Ja, und ich am Schluss, weil wir den Namen noch nicht genannt haben, Edward Berger ist der Regisseur. Herzlichen Glückwunsch,
jo.
Herr Berger. Ich kannte den gar nicht. Ich habe dann mal ein bisschen geschaut, was der noch so gemacht hat. Der hat ziemlich viel, auch amerikanische Fernsehserien hat er Regie geführt. Hat jetzt für mich noch gar nichts groß. Also es ist ein Deutscher, ne?
Ja.
Edward Berger, aber hat im amerikanischen Fernsehen einige Sachen gemacht und natürlich auch andere Filme. Aber ehrlich gesagt, ich habe, glaube ich, noch keinen anderen Film von ihm gesehen. Und irgendwie ist ja irgendwie schon stark, dass dann jemand so einen Wurf macht.
Das stimmt.
Ja. Ist ja irgendwie, und da muss man auch sagen, ich meine, dass Netflix so einen Film produziert, Chapeau.
Mhm.
Also das geht dann ja anscheinend nicht nur um, keine Ahnung, Erfolg, auch wenn das jetzt ein unfassbarer Erfolg ist, aber der Film ist ja nicht so angelegt, dass du sagst, oh, damit landen wir einen Riesenerfolg. Ja. Also von daher, ich freue mich, dass so ein, dass sowas wie Netflix sowas macht. Ja. Und ich freue mich für Herrn Berger, dass der einfach so ein, diesen Mut hatte, diesen Film zu machen. Ja. Und der hat ja auch das Drehbuch mitgeschrieben, sich da reingekniet hat, in den Schlamm gekniet hat. Jo. Und dann wirklich das auch belohnt wurde. Mhm. Und als allerletzten nochmal auch der Hauptdarsteller Felix Kammerer. Das war sein erster Film.
Das ist unglaublich.
Das ist sein erster Film. Das ist ein Hammer, ja. Ehrlich gesagt.
Ja, eigentlich haben wir über die schauspielerische Leistung noch nicht so wirklich geredet. Ja. Die ist beeindruckend. Also, das ist wirklich wow, ja.
Also jetzt gerade beim zweiten Mal habe ich noch mehr auch auf ihn geachtet und die Nuancen mit seinen Blicken, ja, und seinem Gesicht und die Körpersprache und so. Ich, ja, meine, der kommt vom Theater in diesen Film quasi. Ja. Also das, und der ist auch noch ziemlich jung, ne? Also das fand ich schon,
das ist wirklich mega, wirklich beeindruckend. Also das gilt aber echt für alle, finde ich. Also für mich bis auf den General. aber gerade die ganze Clique um Paul und Kaczynski ist fantastisch gespielt, finde ich. Alle diese Jungs, fantastisch, echt.
Ja, richtig toll. Ja. Richtig toll. Jo.
Ja, Mensch, und ausgerechnet jetzt fragen wir dann auch noch, was sagen wir dem Tod?
Ja, nie wieder Krieg, ja, genau, sagen wir dem Tod. Genau. Nie wieder Krieg.
Genau.
Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch, auch wenn die Thematik schwierig ist, aber doch Spaß gemacht, über so einen tollen Film nachzudenken mit uns.
Jo. Genau.
Bis zum nächsten Mal. Was kommt beim nächsten Mal? Wissen wir das schon?
Beim nächsten Mal, liebe FreundInnen von Cobains ErbInnen, reden wir mit der großartigen Jelena Herder.
Genau.
Sie schreibt Songs und
Poesie,
ja. Und sie kommt zu uns ins Studio, in die Bucopano Factory in Marburg. Und da freuen wir uns schon drauf, auf das Gespräch. Könnt ihr auch.
Bis dahin, euch eine gute Zeit.
Ciao.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.